hatte eigentlich mir heute vorgenommen, ich wollte allgemein über das Wort Gottes predigen. Und im Verlauf meiner Vorbereitung, im Verlauf des Lesens von Gottes Wort, hat sich mehr und mehr in mir der Gedanke gebildet. Schau dir doch mal an, gerade auch wenn wir uns die Geschichte von Israel anschauen, schau dir doch mal an, wie ist unser Zeitgeist kompatibel mit dem Wort Gottes und wo ist er überhaupt nicht verbindbar. Und als allererstes, das fand ich ganz, ganz spannend, habe ich eine Stelle gelesen, es ist leider sehr, sehr dunkel, Microsoft und Apple mögen sich nicht so und irgendwie hat es jetzt nicht ganz funktioniert mit der Übertragung. Ich lese es euch einfach mal vor und ich hoffe, ihr könnt es auch lesen. Jesus sprach zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und vielleicht ist euch aufgefallen, für alle, die es lesen können, ich habe das bewusst groß geschrieben. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist natürlich etwas, was in unserer Gesellschaft, wir haben hier einen Absolutheitsanspruch. Und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft natürlich wahnsinnig schwierig ist, wo wir ankanten, wo Jesus zum Eckstein wird. Und das ist etwas, was viele nicht gerne hören. Jesus ist deswegen aus menschlicher Sicht gescheitert. Er ist ans Kreuz gegangen. Er wurde hingerichtet. Gott sei Dank für uns. Aber das ist eine Wahrheit, die er gesagt hat, die er ausgesprochen hat, die den meisten Leuten nicht gut gefallen hat. Und auch heute hat sich da wenig dran verändert. Auch heute gibt es in unserer Welt viele subjektive Wahrheiten. In unserer Welt gibt es eine Vielzahl, wahrscheinlich so viele, fast so viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt. Und das in dieser Verbindung, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, das ist etwas, wo wir ganz, ganz oft mit Sicherheit auf, und habt ihr mit Sicherheit in eurem Leben schon mitbekommen, auf Widerstand stoßen. Und besonders, was besonders herausfordernd ist, ist dann, wenn aus unserer Sicht sehr intelligente, sehr reflektierte Leute Wahrheiten präsentieren. Wir nennen das Philosophie. Ganz viel, ich habe mich, bevor ich wirklich zu Jesus umgekehrt bin und versuche, mein Leben ihm entsprechend auszurichten, habe ich mich sehr viel mit Philosophie, habe ich mich auch mit anderen Religionen beschäftigt, die letztendlich in vielen Punkten ganz, ganz oft das ansprechen, was wir in der Bibel als das Fleisch bezeichnen, was wir als unseren ersten Adam bezeichnen. Das ist etwas, das uns genau in diese Spur bringt, dass es viele Wege zu Gott gibt, wenn man denn von Gott spricht. Und da fand ich auch wieder sehr, sehr einen sehr, sehr herausfordernden und spannenden Bibelvers. Wenn es über Philosophie, über vermeintliche Wahrheit geht und über Verstand, über Weisheit, da unterscheidet das Wort Gottes ganz stark zwischen menschlicher Weisheit, die wir in so vielen Bereichen, ich meine, hier haben wir es im Sozialismus, ich nicht, aber viele von Ihnen, von euch wahrscheinlich sehr, sehr stark erlebt. Und Gott sagt dazu, er stellt sich zu den Kleinen, zu den Geringen, zu den Verachteten und sagt, zunichte machen werde ich die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen. Weil Gott ist einfach so viel größer, er hat eine viel größere Perspektive, als wir es haben können. Wir sind so weit davon entfernt, ansatzweise in Gottes Perspektive denken zu können. Und vielleicht, um es ein bisschen greifbarer noch zu machen, ich hatte mal vor gut 2 Jahren, habe ich ein sogenanntes Sozo gemacht, das ist ein hörendes Gebet mit einem guten Freund. Und wir haben zusammen gebetet und an dem Tag hatte ich den starken Eindruck, dass Gott auf meine Fragen so wie selten zuvor in meinem Leben geantwortet hat. Und zwar in Form von Bildern. Und ein Bild war so eindrücklich und das wollte ich gerne mit euch teilen. Da habe ich ihn gefragt, wer bist du denn eigentlich? Wie bist du? Das war eine Phase von Zweifel, von Kampf. Und ich wusste nicht, ich hatte einfach dieses brennende Verlangen, mehr zu wissen, wer er wirklich ist, wie er wirklich ist. Und Gott sei Dank haben wir dafür die Bibel, und die uns sehr viel erklärt. Aber in dem Moment hatte ich so ein Bild vor Augen, ich habe das Weltall gesehen, und in dem Weltall war eine Wolke, eine pulsierende Wolke. Und das ist jetzt irgendwie, klingt wahrscheinlich kitschig, aber das war es überhaupt nicht. Das war total warm und stark und groß und irgendwie undefinierbar. Und es war ein dreidimensionales Bild, und auf einmal hat sich dieses Bild gedreht und wie so, ja, Glasscheiben nebeneinander multipliziert. Und zwischen diesen Glasscheiben, ich interpretiere das als ein menschliches Leben, jede Glasscheibe, es hat sich wahnsinnig viel multipliziert, war diese große Dimension. Also damit wir uns bewusst werden, wie groß Gott ist. Er ist allumfassend. Und er ist so viel größer. Und wir sind ein winzig kleiner Bruchteil der Menschheit, nämlich derzeit etwa ein 7,5 Milliardenstel. Und die Menschheit ist ein kleiner Bruchteil dieser Erde. Die Erde wiederum ein kleiner Bruchteil dieses Sonnensystems. Und das Sonnensystem wieder ein kleiner Bruchteil des gesamten Universums. Und wir nehmen uns sozusagen heraus, zu sagen, Gott ist so und so und so. Oder das ist die Wahrheit. Aber wer bin ich, die Wahrheit zu definieren? Wer bin ich? Und wir können uns entscheiden, wir haben es leider vorhin gesehen, einfach mal bei Google der breite und der schmale Weg eingeben. Das ist ein für mich sehr, sehr spannendes Bild, wo detailliert sehr viele Bibelstellen einfach wahnsinnig realitätsnah unser Leben reflektiert wird. Der breite und der schmale Weg. Und wir haben die Möglichkeit, uns zu entscheiden, gehe ich den schmalen Weg im Vertrauen zu Gott, zu einem Wesen, das ich nicht sehen kann, das ich meistens nicht, oder im Großteil meines Lebens, nicht mit meinen physischen Sinnen wahrnehmen kann. Viele sagen, ihr spinnt, ihr Christen. Das gibt's nicht, ich kann es nicht wahrnehmen. Die Wissenschaft kann es nicht definieren. Und wenn es die Wissenschaft nicht definieren kann, so sagt man, gibt es nicht. Und das ist eine der großen Entscheidungen in unserem Leben. Und vor allem in Jesu Tat am Kreuz. Und um das nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, das zitiert Paulus in einem Brief. Er sagt aus Jesaja 55, 8 bis 10, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, Spruch des Herrn. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ich finde, das veranschaulicht das nochmal relativ deutlich, was ich gerade versucht habe auszudrücken. Und dann die herausfordernde Frage in Römer 9, Vers 20. Ich lese das vor allem gegen mich. Ich lese, wenn ich mal wieder frage, Gott, warum lässt du das zu? Warum machst du das? Wie kann das passieren, wenn du allwissend, wenn du alles umfasst? Wie kann das und das und das passieren? Bei mir ist ein großer Knackpunkt in meinem persönlichen Kampf, in meinem geistlichen Kampf, ist es die Ungerechtigkeit in der Welt. Ich sehe Ansatzpunkte, ich sehe Erklärungen. Und dann lese ich diese Stelle, oh Mensch, wer bist du eigentlich, dass du mit Gott zu rechten wagst? Und da wird mir wieder bewusst, ich bin an meinem Geburtstag sind mit mir 300.000 andere Leute geboren auf der Welt. Und ich bin ein kleiner Bestandteil dieser Erde. Und wie kann ich es wagen, meinen Schöpfer herauszufordern? Und das Schwierige, ich habe das vor allem sehr, sehr stark in meiner Ausbildung, in meinem Studium gemerkt, der Humanismus, der im 15. Jahrhundert schon teilweise aufgekommen ist und bis heute sehr, sehr große ja, einen sehr, sehr großen Einfluss in unsere Gesellschaft, in unser Denken hat, wo große Gestalten wie Goethe und Schiller und auch uns Schüler, uns Studenten bis heute prägen und weiter darauffolgende Philosophen noch mehr hineinsprechen. Die Zusammenfassung des Humanismus an sich ist eigentlich, wir Menschen sind das Maß aller Dinge. Wir sind eigentlich gut und das ist das Fatale, das ist das Schwierige, wir brauchen keine Erlösung, weil wir können es ja aus uns heraus selbst bewirken, wenn wir es denn bräuchten, wenn es denn einen Gott gibt. Und daraus folgt diese Schlussfolgerung, dass wir selbst Götter sind. Wir gestalten die Erde. Das ist ein fataler Irrschluss. Das ist wahrscheinlich die größte Irrlehre und die allgemein anerkannteste Irrlehre unserer Zeit. Und was ich ganz, ganz spannend finde, ich hoffe, ja, gerade der Herr Pfarrer Nikolaus wird mir verzeihen, wenn ich das nicht ganz korrekt ausspreche. Wenn wir uns diesen Gedanken, wir sind Götter oder wir gestalten, wir sind diejenigen, die bestimmen, die alles in der Hand haben. Wenn man das vergleicht mit dem, was die Bibel dazu sagt, mit drei Wörtern, wie die Bibel den Mensch definiert und hebräische Worte, ich habe mich dadurch in meinem Studium etwas mit beschäftigt, aber bin leider bei weitem noch nicht so weit, wie ich sein möchte. Aber was ich gelernt habe, ist, dass hebräische Wörter, Gott hat am Anfang Adam hergenommen und hat gesagt, er soll die Tiere benennen. Das bedeutet, da geht es nicht nur darum, das ist ein Hirsch, das ist eine Echse, das ist ein Hund, das ist ein Labrador oder was auch immer, sondern da geht es um Identität. Namen haben im Hebräischen immer was mit Identität zu tun. Und der Mensch wird vor allem mit drei Wörtern bezeichnet. Adam, Enosh und Anashim. Ich hoffe, das ist richtig. Adam, und jetzt lasst uns das nochmal wirklich mit diesen humanistischen Gedanken vergleichen. Wir sind Erdlinge. Wir sind aus Staub gemacht. Und zu Staub werden wir wieder werden. Unser Leib ist, unser Körper, unser Verstand, das sind Moleküle, die zusammenarbeiten. Und wir werden vergehen. Und interessant ist es auch mit diesem Enosh, das wird im Deutschen mit Siechling übersetzt. Also das, wir, wenn ich, vor allem, ich, bei mir ist es oft so, und ich glaube bei den meisten Männern vor allem auch, wenn man krank ist, dann merkt man, wie begrenzt man ist. Dann merkt man, okay, ich bin doch nicht unendlich. Wenn dann sogar noch eine schlimme Krankheit dazukommt, in meinem Fall war das Krebs, dann merken wir auf einmal, uiuiui, es könnte ja bald zu Ende sein. Und das sagt uns die Bibel auch wieder eine ganz andere Realität, weil es ist nicht das Ende, Gott sei Dank. Und das dritte Wort, Anashim, bedeutet egoistisch, das wird vor allem für Männer verwendet, und beschreibt den Zustand des Menschen. Also die drei Worte, aus Erde gemacht, Siechling, krank und egoistisch. Das ist unser natürlicher Zustand. Und wir werden, ich betone es nochmal, wir werden vergehen. Wir sind auf eine winzige Zeitperiode beschränkt. Und auch das Bild wird wahrscheinlich sehr schlecht zu sehen sein. Das ist eine Darstellung vom Turmbau zu Babel und daneben das EU-Parlament. Ich will nicht sagen, und was damit nicht ausgedrückt werden soll, ist, dass das EU-Parlament der Turm zu Babel ist. Das ist nicht der Fall. Aber wir täuschen uns, wenn wir denken, dass wir in unseren Kulturen, da mag ich Deutsch so sehr, da steckt dieses Wort Kulturen, dass wir in unseren Kulturen keine babylonischen Türme bauen. Weil das tun wir. Vor allem mit diesen humanistischen Gedankengut. Und das ist nicht verändert. Und da ist immer wieder die Frage, ich glaube, da fordert uns Gott immer und immer und immer wieder heraus, zu fragen, wo ist mein Vertrauen? Vertraue ich auf menschliche Philosophien? Auf menschliche Lehre? Sogar auch in der Kirchengeschichte gibt es Schriften, die dem Wort einfach de facto widersprechen. Und ich lade euch dazu ein, auch euch zu fragen, worauf vertraue ich? Worauf setze ich mein Vertrauen? Und auch, ich weiß, es ist heute sehr herausfordernd und es wird noch herausfordernder. In Jakobus steht, ihr Treulosen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, macht sich zum Feind Gottes. Und ihr merkt, da gibt es relativ wenige Graubereiche. Denn die Bibel macht uns ganz klar, es gibt einen Herrscher der Welt und es ist derzeit in diesem Äon nicht Gott, sondern es ist der Fürst der Welt, es ist der Verleumder unserer Brüder, es ist die alte Schlange, die mit aller Macht, mit dem ganzen hochstrukturierten Reich versucht, uns von Gott abzuhalten. Und die Frage ist, bin ich Freund der Welt oder bin ich Freund Gottes? Und Jesus macht es uns auch an vielen Stellen sehr bewusst, dass das Kreuz auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen in dieser Welt möglicherweise auch unangenehme Konsequenzen haben kann. Und es kann herausfordernd sein, weil wir eben in einem ganz anderen Geist wandeln und weil der Geist der Welt antichristlich ist. Er ist gegen den Geist Gottes gewandt. Er versucht mit aller Macht, die ihm zur Verfügung steht, den Geist Gottes niedrig zu halten, damit wir eben nicht in diesen Zustand des Shaloms, was Gott möchte, den Zustand des göttlichen Friedens hineinkommen. Sowohl wir als Individuen, als auch als Gruppen, als Nationen, im Prinzip als gesamte Welt. Und da macht uns Jesus deutlich, er sagt selig oder auch glücklich, die verfolgt sind um der Gerechtigkeit willen von Gott. Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und euch das Ärgste nachsagen um meinetwillen. Und das sagt er uns klar. Es wird in unterschiedlichsten Ausmaßen für jeden höchstwahrscheinlich sehr individuell, jedes Kreuz sieht anders aus, das wir tragen und das wir schultern, das in unserem Leben, dass wir dadurch auch Anstoß erregen werden. Weil Jesus war der Eckstein, an dem sich viele gestoßen haben, gerade sein Volk. Und ähnlich wird es auch uns Nachfolgern gehen. Und genau das ist nochmal die Frage nach dem Kreuz. Wer nicht sein Kreuz trägt und in meiner Nachfolge trägt, kann nicht mein Jünger sein. Und ich habe zum Schluss nochmal einen Mann herausgenommen als Beispiel, damit wir uns bewusst werden, auch wie kann denn so Widerstand praktisch aussehen. Ich fand diesen Mann so mutig, ich stimme nicht mit allem überein, was er sagt. Die Predigt kann man sich auch online noch anhören. Ein Pastor aus Bremen, Olaf Latzler heißt er, hat gegen den großen Trend gepredigt, dass wir es zulassen, dass wir es als Kirche zulassen, dass wir uns durchmischen mit Ideen, die es in anderen Religionen gibt und auch mit anderen Philosophien. Er hat auch relativ hart dagegen gepredigt. Er hat eine Stelle aus dem 2. Samuel-Brief herausgenommen, wo Gideon eben genau gegen diese Statuen vorgegangen ist, die Israeliten gebaut haben. Obwohl doch Gott ihnen so viele Wunder gezeigt hat, er hat sich so vielfältig offenbart und trotzdem in der gesamten Geschichte Israels ist Israel immer und immer wieder abgefallen und ist immer wieder treulos geworden. Und dieser Mann hat es auf heute bezogen und hat gesagt, er sieht viele Parallelen, wie die Israeliten gelebt haben, dass wir das auch tun, als Gemeinde, als Leib Christi. Und ein ganz klares Prinzip in der Bibel ist, dass wir uns vom Weltlichen, nämlich weil das Weltliche zerstörerisch ist, trennen sollen. In unserem Leben als Einzelne, als Paare, als Familien, als Gemeinden, als gesamter Leib Christi, dass wir uns davon trennen sehen. Und nochmal, ich will bewusst nicht tiefer darauf eingehen, weil man über viele Dinge, die er gesagt hat, diskutieren kann. Aber grundsätzlich diese Aussage, der kann ich nur aus vollem Herzen zustimmen. Ich kann ihr nur zustimmen und ich kann nur sagen, wie wichtig es ist, dass ich versuche, in meinem Leben aus meiner Beziehung heraus zu Gott mir Dinge aufzeigen zu lassen, die nicht in Gottes Sinn sind. Weil das ist nicht gut. Und die Reaktionen, ich weiß nicht, wenn ich in der Situation gewesen wäre, ob ich das hätte tragen können. Im jetzigen Moment mit Sicherheit nicht. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen gegen ihn, hat geprüft, ob man ihn wegen Volksverhetzung anklagen kann. Die Presse hat ihn als Hetzprediger, als Pegida-Pastor bezeichnet. Ich habe mir ein paar Interviews angeschaut in Radio Bremen. Da hat man versucht, ihn regelrecht vorzuführen. Was ich für sehr, sehr erschreckend und bedenklich halte, 70 Pastoren haben sich versammelt und vor seiner Kirche gegen ihn protestiert und gegen den Fundamentalismus, den er predigt. Es war ein wahnsinniger Shitstorm, sagt man, in den sozialen Medien. Und gerade in der Welt der sozialen Medien ist es so leicht, Hass zu streuen, weil es anonym ist. Und dann gibt es bei der IKD einen Friedensbeauftragten, der hat gesagt, diese Predigt war geistliche Brandstiftung. Und das, weil dieser Mann zu der Meinung, vielleicht auch in zu harten Worten, aber zu dem, was er als biblisch, als korrekt erachtet und was er als richtig und wichtig ansieht, gesagt hat. Und gleichzeitig haben sich einige Theologieprofessoren aus verschiedensten Unis, gerade auch aus der Schweiz, zusammengetan. Sie haben gesagt, diese Predigt bietet sie an. Sie haben ihn öffentlich verleumdet. Und es wurde darüber diskutiert, ob er ausgeschlossen wird aus seinem Dienst. Das nur als Beispiel. Das war eine heftige Reaktion auf eine einzige Predigt. Aber gut war, zumindest hat eine Zeit lang ziemlich viele Leute sich mit Gottes Wort und mit der Kirche beschäftigt. Aber das war das Kreuz im Jahr 2015 für diesen Olaf Latzel. Und ich hoffe und bete dafür, dass es so etwas oder noch Schlimmeres nicht auf uns zukommt. Und trotzdem dürfen wir uns bewusst sein, auch wenn eine wahnsinnige Welle an Gegenwehr auf uns zurollt, weil wir zu Gottes Wort stehen, dass trotzdem jemand zu uns steht, der viel größer ist. Und was für eine Zusage in Lukas 12, Vers 4. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, darüber hinaus aber nichts tun können. Und wenn uns das auch so schwerfällt, also ich kann von mir sagen, ich habe Angst davor, getötet zu werden. Und Jesus sagt mir aber, er spricht mir zu und er verspricht mir damit, dass er bei mir ist. Und das ist ein ganz anderes Bewusstsein, in dieser Perspektive Ewigkeit zu leben. Im Wissen, dass mit dem physischen Tod nicht alles zu Ende ist. Ganz im Gegenteil, wenn wir mit Gott leben und Jesu Tat für uns in Anspruch nehmen und daran glauben und festhalten, dann geht das Leben erst richtig los und dann wird es all diese Dinge, die wir in dieser Welt erleben, nicht mehr geben. Und ich finde es einfach als einen wahnsinnigen Zuspruch und bin dafür wahnsinnig dankbar. Und ich habe gerade in einem Buch, das ist jetzt der letzte Gedanke, in einem Buch über christliche Märtyrer, das heißt Jesus Freaks, so viele Geschichten gelesen von Leuten, die für ihren Glauben getötet worden sind und die eine übernatürliche Freude ausgestrahlt haben. Stephanus hat gestrahlt, als er gesteinigt worden ist. Das sind alles so Dinge, die erscheinen so unfassbar weit weg und trotzdem zeigen sie für mich die Realität Gottes und wie groß er ist. Ich möchte noch beten und dann können die Band schon mal sich bereit machen. Herr, danke, dass du mit uns bist und dass du in unserem Alltag bist, bei uns individuell, dass du bei unseren Familien bist, dass du bei unserer Gemeinde bist und bei den Geschwistern weltweit, die auch verfolgt werden derzeit und die trotz der Verfolgung zu dir stehen. Und ich danke dir auch, dass wir derzeit noch nicht so versucht werden und hoffentlich bleibt es auch so. Ich bitte dich aber trotzdem, dass du uns mehr und mehr in diesem Bewusstsein wachsen lässt, dass du da bist und dass wir in dieser Perspektive Ewigkeit wachsen, dass wir auf dich vertrauen lernen in unserem Alltag und dass wir uns auch dort, wo du es uns zeigst, in unserem Alltag, in der Familie, im Fußballclub, in der Arbeit und in der Gemeinde gegen den Zeitgeist stellen. Deinem Namen. Amen.